Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, schönen guten Tag. Wir reisen heute nach Kamerun, ein Land im Zentrum Afrikas, am Atlantik gelegen, das uns hier in Deutschland eigentlich gut bekannt sein müsste. War es doch bis vor 100 Jahren noch Kolonie des Deutschen Kaiserreichs. Durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg und den Vertrag von Versailles ging das Gebiet dann über 1919 an Großbritannien und an Frankreich. Und die daraus resultierende Kolonialgeschichte, die ist bis heute wichtig, um den aktuellen Konflikt in Kamerun zu verstehen. Dabei geht es im Wesentlichen um Milizen aus dem englischsprachigen Teil Kameruns, die nun die Unabhängigkeit dieses Landesteils fordern als Staat Ambazonia.
Ambazonia, this is our last fight. This is the fight of our life. The fight to determine the future of our country.
Dieser Kampf um die Zukunft unseres Landes, wie dieser Milizenführer hier sagt, hat schon rund 2000 Menschen das Leben gekostet und eine halbe Million Menschen innerhalb Kameruns vertrieben. Es gab Massendemonstrationen, Vorwürfe von Folter und Massenerschießungen und die Gefahr eines Bürgerkrieges. Um das alles zu verstehen, ist Anne-Françoise Weber für uns nach Kamerun geflogen und damit auch in die deutsche Vergangenheit, von der wir nun zuerst mehr erfahren wollen, weil sie der Grundstein ist von Kameruns Kolonialgeschichte.
Douala, die Wirtschaftsmetropole Kameruns. Zwischen schlecht gealterten, mehrstöckigen Betonbauten fallen immer wieder niedrigere Gebäude auf, mit Schrägdach und überdachter Veranda. Erbe der Zeit, als Kamerun deutsche Kolonie war. Schon im 19. Jahrhundert war hier, an einer Flussmündung in den Atlantik, das Handelszentrum mit den Europäern. Auch das Deutsche Kaiserreich ließ sich hier nieder, um Kamerun ab 1884 als Kolonie zu regieren. Die Besatzer schlossen ein sogenanntes Schutzabkommen mit mehreren Herrschern der Douala-Volksgruppe. Damit begann eine schwierige, konfliktreiche Geschichte. Aber in der Familie des Unternehmensberaters Dieudonné Tsietse aus Douala wird etwas anderes weitergegeben.
Wenn unsere Eltern von den Deutschen erzählten, taten sie das mit viel Respekt und Bewunderung. Die deutsche Nation heute spiegelt diese Stabilität wider, die in der Erinnerung unserer Eltern geblieben ist. Ich glaube, wenn wir mit den Deutschen geblieben wären, hätten wir eine bessere Entwicklung durchgemacht.
Solche Mutmaßungen höre ich häufig in Kamerun. Besonders die Kolonialherrschaft der Franzosen, die nach dem Ersten Weltkrieg 4/5 des Territoriums von den Deutschen übernahmen, ist dagegen in schlechter Erinnerung geblieben, vermutlich auch, weil sie noch nicht so lange zurückliegt. Erst 1960 wurde das zentralafrikanische Land unabhängig. 1961 erfolgte die Vereinigung mit dem Landesteil, der unter britischer Herrschaft gewesen war. Als erste Kolonisatoren hatten die Deutschen das Land zunächst gründlich erkundet, erklärt der Historiker und Professor an der Universität von Yaoundé, Philippe Blaise Essomba.
Sie haben zunächst Forschungen betrieben. Sie haben den Boden und die Bodenschätze untersucht und festgestellt, dass Kamerun eine große Zukunft hat. Sie haben festgestellt, dass Kamerun sich nicht als Siedlungskolonie, sondern als Plantagenkolonie eignet.
Bis heute, so Essomba, würden neue Landstraßen nach alten deutschen Plänen ausgerichtet, weil man das für den sinnvollsten, an Bodenschätzen orientierten Verlauf halte. Zahlreiche Straßen und zwei Eisenbahnlinien entstanden zur Zeit der deutschen Herrschaft. Die kamerunische Bevölkerung wurde gezwungen, daran mitzuarbeiten.
Jedes Mal, wenn eine Region nach einem Krieg zwischen der Schutztruppe, also der deutschen Armee und der lokalen Bevölkerung befriedet wurde, dann wusste man, was folgte. Die Deutschen siegten und hatten die Wahl. Entweder sie forderten Reparationen in Naturalien oder sie nahmen die Bevölkerung und ließen sie irgendwo arbeiten.
Einige von uns fingen, sobald die Sonne aufging, mit Aufschüttungen an. Andere stellten da, wo es nötig war, die Abtragung der Erde für die Bahndämme sicher. Diese Arbeiten wurden in Ketten ausgeführt und unter Peitschenhieben, damit niemand sich ausruhte.
So erzählte es der damals 96-jährige Kameruner Papa André Pega-Kombus von der Zwangsarbeit in Njok, wo die Deutschen eine Eisenbahnlinie bauen ließen. Seine Erinnerungen wurden in den 1980ern von Forschern aufgezeichnet, aus der lokalen Bassa-Sprache übersetzt und kürzlich als Buch von der Stiftung Afrique Avenir herausgegeben. Das Gespräch ist voller unverständlicher Einzelheiten, doch manche Passagen sind sehr drastisch.
Immer wenn wir von einem Ort zum anderen gingen, krümmten sich unsere Körper unter Stockschlägen. Manche sind zusammengebrochen und viele sind gestorben. So war das bei der Zwangsarbeit.
In den Räumen der Stiftung Afrique Avenir präsentierten Gombertrand Collins die Bücher dieser Reihe und erklärt:
Was wichtig mit diesem Projekt ist, ist, dass die Kameruner jetzt die Möglichkeit haben, eine andere Version ihrer eigenen Geschichte in ihren eigenen Muttersprachen zu erfahren. Und das ist wunderbar, denn die Geschichte, die wir in der Schule gelernt haben, in der Uni oder in der Grundschule, ja, im Gymnasium, also war viel mehr mit den Dokumenten der Kolonialverwaltung, verstehen Sie. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Geschichte zu erfahren durch Erfahrungen von unseren Ahnen in unseren Muttersprachen. Und das ist eine andere Version.
Der Gründer der Stiftung Afrique Avenir, der aus Douala stammende Politikwissenschaftler Prinz Kouma Ndoumbé III., begann in den 1980ern mit dem Sammeln von Erinnerungen an die deutsche Kolonialzeit. Es war damals gar nicht so einfach, die alten Menschen zum Erzählen zu bringen. Sie hatten Angst vor Sanktionen, die französische Kolonialzeit lag noch nicht lange zurück. Dass sie das Interview in ihrer Muttersprache geben konnten, erleichterte die Sache, macht jedoch die Auswertung heute schwierig. Die Kassetten mit den rund 180 Interviews in über 20 Lokalsprachen verschimmelten erst lange Jahre in einem Schrank. Seit 2015 werden sie auch mit Hilfe der deutschen Gerda-Henkel-Stiftung transkribiert und veröffentlicht. 20 Bände sind bereits erschienen, die meisten ins Französische übersetzt, einige nun auch ins Deutsche. Sie tragen Titel wie:
9 wurden erhängt. Gleichzeitig. So ist das hier. Gesagt, getan.
Nur wenig von den Erinnerungen an das brutale Vorgehen der deutschen Kolonialherren hat sich im kollektiven Gedächtnis der Kameruner erhalten. Gombertrand Collins von der Stiftung Afrique Avenir erklärt, warum die deutsche Kolonialzeit stattdessen in so positivem Licht erinnert wird.
Man versucht, diese traurige Seite unserer Geschichte zu vergessen. Sogar in der Schule wird die Kolonialgeschichte Kameruns nicht vertieft. Deshalb sogar Leute aus der Universität, Studierenden, haben sehr geringere Informationen über diese Zeit. Und Leute, die gar nicht die Schule, also nicht länger in der Schule waren, sie können nicht so viele Informationen darüber haben. Und das andere Problem ist, dass diese Archivdokumente, diese schriftlichen Dokumente in einer Sprache sind, die sie gar nicht sprechen können. Es gibt eine Art von Blockade, eine Barriere, Sprachbarriere. Sie haben nicht Zugang zu diesen Dokumenten. Und ich glaube, das ist ein Prozess des Vergessens.
Oder eben ein Prozess der selektiven Erinnerung. Für die hat der Dokumentarfilmer Roméo Ghislain Zafac eine Erklärung.
Donc si les gens arrivent à la nostalgie de l'époque allemande.
Wenn die Leute heute nostalgisch auf die deutsche Kolonialzeit blicken, dann auch deswegen, weil es noch Überreste gibt. Es gibt große Gebäude, die geblieben sind, es gibt Brücken, Plantagen, Eisenbahnlinien, die die Deutschen gebaut haben. Die Leute sehen also, dass diese Dinge immer noch da sind, obwohl so viel Zeit vergangen ist. Und sie sagen sich, wenn wir noch weiter hart hätten arbeiten müssen, damit es mehr solcher Dinge gibt, die lange bleiben, vielleicht wären wir dann heute ein bisschen weiter.
Die Überreste der deutschen Kolonialzeit will Roméo Zafac für sein neues Filmprojekt aufsuchen. Für ihn geht es bei der Bewertung des brutalen Vorgehens der Deutschen auch um den Vergleich mit den anderen Kolonialmächten.
Quand les premières personnes ont perçu ce traitement dur de l'Allemagne comme
Als die ersten Kameruner diese harte Behandlung durch Deutschland als unmenschlich empfanden, haben sie in Frankreich und Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg Retter gesehen. Aber meiner bescheidenen Meinung nach hat Frankreich diese Gelegenheit verspielt. Im Gegenteil, es hat sich den Afrikanern gegenüber nicht aufrichtig gezeigt. Und deswegen werden die Kameruner immer nostalgischer, was die deutsche Kolonialzeit angeht. Wenigstens war Deutschland ehrlich. Es hat gesagt, um gute Straßen zu haben, muss man hart arbeiten. Und wer das nicht tut, den muss man schlagen. Und wenn man das sagt, dann schlägt man auch.
Roméo Zafac hat den Eindruck, die Auseinandersetzung auch mit der deutschen Kolonialgeschichte könnte helfen, das heute von Krisen geschüttelte Kamerun besser zu verstehen und die Bevölkerung, um diese gemeinsame Vergangenheit zu vereinen. Und seit er sein Filmprojekt begonnen hat, stößt er auf immer mehr Spuren der deutschen Vergangenheit, nicht nur baulicher Art.
Récemment, même au ministère, j'étais avec un monsieur qui m'a dit.
Kürzlich habe ich in einem Ministerium jemanden getroffen, der mir erzählte, dass er der Ururenkel eines unbekannten Deutschen ist. Denn zu der Zeit dieser Zwangsarbeit hatten die Deutschen die Autorität über die lokalen Einwohner. Das hat sein Ururgroßvater ausgenutzt, um eine sexuelle Beziehung mit seiner Vorfahren zu haben. Und danach ist er verschwunden. Da kam dieses Kind einer anderen Hautfarbe zur Welt und man konnte es nicht erklären. Aber die Chefs und die Alten wussten, was passiert war.
Die Grand Chef. Ou alors les vieux savaient bien ce qui s'était passé.
Familienerinnerungen aus der Kolonialzeit wurden auch bei Marilyn Doualabelle weitergegeben. Das ging so weit, dass sie als Schülerin kein Deutsch lernen durfte, obwohl sie es gern getan hätte. Aber ihr eigener Urgroßvater, Rudolf Doualamangabelle, war 1914 von den Kolonialherren ermordet worden. Ein prägendes Ereignis.
J'ai grandi aux côtés de la dernière enfant de Rudolf Doualamangabelle et qu'avec elle.
Ich bin an der Seite der jüngsten Tochter von Rudolf Doualamangabelle aufgewachsen. Sie war meine Großtante. Mit ihr hat sich die Familie jedes Jahr am 8. August am frühen Morgen versammelt. Es war immer ein Geheimnis für mich, diese große, wunderschöne Frau zu sehen, wie sie dort weinte und über diesen Verlust nachdachte, der ihr ganzes Leben geprägt hat und natürlich die ganze Familie.
Dabei stand Marilyns Urgroßvater den Deutschen zuerst sehr nahe. Als Sohn des Königs wurde Rudolf nach Deutschland geschickt, um dort Sprache und Kultur zu erlernen. Nach seiner Rückkehr arbeitete er für die deutsche Kolonialverwaltung. Und nach dem Tod seines Vaters übernahm er die Herrschaft über das Volk der Douala, mit dem die Deutschen den ersten sogenannten Schutzvertrag geschlossen hatten. Gegen die deutsche Kolonialherrschaft lehnte er sich nie grundsätzlich auf. Bis 1911, als er nicht hinnehmen wollte, dass sein Volk zwangsumgesiedelt und enteignet werden sollte, um in der Stadt Douala die Afrikaner von den Europäern zu trennen. Mangabelle protestierte mit einer Petition an den Reichstag in Deutschland und schaltete einen deutschen Anwalt ein. Der Journalist Christian Bomaius schreibt in seinem kürzlich erschienenen Buch »Der gute Deutsche« über die Ermordung des Königs Rudolf Douala Mangabelle.
Mangabelles friedlicher Kampf bedeutete für die deutsche Kolonialpolitik ein Dilemma. Wie alle Kolonialmächte beteuerte auch das Deutsche Reich einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen der afrikanischen Bevölkerung leisten zu wollen. Durch Beendigung der Sklaverei und der Willkürherrschaft, den Aufbau eines Gesundheitssystems und die Einrichtung von Schulen. In der Praxis diente dieser humanitäre Aspekt aber vor allem als Deckmantel der Gewalt, auf der die Herrschaft beruhte. Es ging nicht um Zivilisierung, sondern um absolute Unterwerfung zwecks Ausbeutung der wirtschaftlichen und humanen Ressourcen. Für Mangabelle aber war Zivilisierung kein Vorwand, sondern eine Tatsache und die Achtung des Rechts ihr bester Beweis.
Doch friedlichen Protest mit den Mitteln des Rechtsstaates wollten die deutschen Kolonialherren einem Afrikaner nicht zugestehen. Am 7. August 1914 verurteilten sie Rudolf Doualamangabelle zusammen mit seinem Vertrauten Gosodin wegen Hochverrats zum Tod durch den Strang. Tags darauf wurden die beiden gehängt. Eines ist Rudolfs Urenkelin Marilyn wichtig.
Le lendemain, il y a 200 personnes qui ont été pendues dans cette ville de Douala. On n'en parle pas.
Am nächsten Tag wurden hier in Douala 200 Menschen gehängt. Von ihnen spricht man nicht. Ich bin Nachkommen eines dieser Märtyrer und ich teile den Schmerz mit den Nachfahren aller anderen, all dieser Unbekannten. Es war eine Zeit voller Gewalt. Dass man den Namen des Anführers bewahrt, umso besser. Aber man darf die anderen nicht vergessen, das finde ich wichtig.
Die Urenkelin von Rudolf Doualamangabelle, er war damals König in Kamerun und vom Deutschen Kaiserreich ermordet worden, wie viele andere auch. Und er soll jetzt einen Platz erhalten in Berlin, um der gemeinsamen Geschichte von Kamerun und Deutschland Rechnung zu tragen. Aber da gibt es Protest an François Weber. Warum?
Na, das steht im breiteren Kontext. Es gibt eben in Berlin ein afrikanisches Viertel, in dem ganz viel an die Kolonialgeschichte erinnert, aber eben eher an die deutschen Akteure der Kolonialgeschichte. Und da wurde nun doch die Initiative gestartet, da mal ein paar afrikanische Namen hinzubringen und auch eben Namen, die an Leute erinnern, die gegen diese Kolonialherrschaft gekämpft haben. In diesem Fall heißt der Platz bisher Nachtigallplatz, nach Gustav Nachtigall, der das erste Schutzabkommen in Kamerun unterzeichnet hat. Und das sollte nun also ein Mangabell-Platz werden. Aber es gibt Proteste, die Anwohner haben Widerspruch eingelegt. Da geht es zum Teil darum, dass Geschäftsleute nicht unbedingt die Adresse ändern wollen. Es geht aber zum Teil auch wirklich darum, dass es eine Umdeutung der deutschen Geschichte sei, so heißt es in der Presse. Und das wird jetzt wahrscheinlich bis hin zu Klagen gehen. Das könnte also noch 1 bis 2 Jahre dauern, bis die Frage überhaupt geklärt ist.
Also nicht nur in Kamerun beginnt erst jetzt, 100 Jahre nach der deutschen Kolonialzeit, die Aufarbeitung so richtig. Auch in Berlin ist es so. Und passend dazu haben wir jetzt ein sehr altes Volkslied im Archiv rausgesucht für Sie. Das erschien 1898 in Stuttgart im Demokratischen Liederbuch und ist ein Antikoloniallied, arbeitet mit ganz viel Ironie, das werden Sie gleich hören, und fragte schon in der Kaiserzeit:
Was treiben wir Deutschen in Afrika? Hört, hört! Die Sklaverei wird von uns all da zerstört. Und wenn so ein Kaffer von uns nichts will, dann machen wir flugs auf ewig still. Piff, paff, piff, paff, hurra, o glückliches Afrika. Wir predigen den Heiden das Christentum, wie brav. Und wer's nicht will glauben, den bringen wir um. Piff, paff. Oh, selig die Wilden, die also man lehrt, die christliche Liebe mit Feuer und Schwert. Piff, paff, piff, paff, hurra, oh glückliches Afrika. Wir haben gar schneidige Missionär, juchai, den Branntwein in Grupp und das Mausergewehr, die drei. So tragen Kultur wir nach Afrika, geladen gibt Feuer, Halleluja. Piff, paff, piff, paff, hurra, o glückliches Afrika.
Bibel und Flinte, so heißt dieses Lied von 1898. Hier in einer Aufnahme von 1977 von Thomas Fritz und Erich Schmeckenbecher. Und damit wollen wir die deutsche Kolonialzeit in Kamerun auch hinter uns lassen und jetzt hier in der Weltzeit uns mit der Herrschaft der Briten und Franzosen beschäftigen, um den aktuellen Konflikt im Land zu verstehen. War denn diese Zeit an François Weber ab 1919 unter Briten und Franzosen ähnlich blutig?
Ja, sie war auf jeden Fall auch blutig. Also sowas wie die Zwangsarbeit gab es wohl nicht, aber es gab Folter, es gab Todesstrafe, es gab auch Auftragsmorde. Es war einfach irgendwann ab den 50er Jahren ein blutiger Unabhängigkeitskrieg, der so ein bisschen im Windschatten des Algerienkriegs stand, auch für die französische Öffentlichkeit. Deswegen wurde da ganz wenig wahrgenommen und ganz wenig auch bis heute aufgearbeitet. Der Krieg ging sogar weiter über die offizielle Unabhängigkeit 1960 hinaus, also noch 1962 wurde ein großes Massaker verübt. Die Briten waren nicht so streng und nicht so blutig vielleicht unterwegs. Die haben eher ihren Landesteil vernachlässigt. Sie haben ihn von Nigeria, vom benachbarten Nigeria aus regiert und haben damit eben auch die ganze Infrastruktur und so weiter nicht aufgebaut. Deswegen war dann irgendwann für manche Kameruner sogar die französische Kolonialherrschaft wirkte attraktiver. Ob sie das wirklich war, das sei dahingestellt. Bis heute hat Frankreich einen großen Einfluss auf Kamerun. Auch der Franc CFA, die Währung, hängt wie in vielen anderen west- und zentralafrikanischen Ländern direkt von Frankreich ab.
Die Unabhängigkeit von den Franzosen, die gab es, wie Sie schon erwähnt haben, ab 1960. 1961 kam dann die Vereinigung mit dem kleineren britischen Teil von Kamerun. Wie ging das zusammen?
Schlecht ging das zusammen, weil das eben ganz unterschiedliche Systeme waren. Das französische und das britische Rechtssystem unterscheiden sich, die Bildungssysteme unterscheiden sich. Und am Anfang hat man eben gesagt, wir machen einen föderalen Staat und jeder Landesteil darf nicht nur seine Sprache behalten, sondern auch ein eigenes regionales Parlament. 1972 aber wurde dann die Vereinigte Republik ausgerufen. Ich habe darüber mit einem anglophonen Kameruner gesprochen. Er ist Fotograf, heißt Lawrence Kim Yamgo. Der hat damals schon, also stammte aus dem anglophonen Teil, hat aber schon in Yaoundé gelebt und er hat mir erzählt.
Damals gab es diese Euphorie. Wir wollten uns vereinen. Mich ließ die Bezeichnung Vereinigte Republik von Kamerun an die Vereinigten Staaten von Amerika denken. Es machte mich glücklich, weil ich dachte, das wäre anders als eine Bundesrepublik und besser.
Genau diese Hoffnung hat sich aber nicht erfüllt. Gerade für die anglophonen Kameruner war also diese Vereinigung ein schlechtes Geschäft.
Und jetzt kommen wir in die Gegenwart. Seit bald 2 Jahren läuft nun ein Aufstand. 7 Milizen aus dem englischsprachigen Teil Kameruns, also der Minderheit, wollen die Unabhängigkeit und einen Staat namens Ambazonia. Was gefällt Ihnen denn nicht an Kamerun?
Ja, sie fühlen sich eben benachteiligt. Sie sagen, es gibt kaum anglophone Vertreter in der Regierung. Die Infrastruktur, auch sowas wie Krankenhäuser, Straßen und so weiter, ist wenig ausgebaut. Das Justizsystem, was sie eben von den Briten übernommen haben, wird auf nationaler Ebene nicht anerkannt und so weiter. Und sie beklagen natürlich auch die fehlende Demokratie. Man muss ja auch sagen, Kamerun hat den gleichen Staatspräsidenten seit 37 Jahren und die Opposition hat da nicht viel zu melden. Die Frage ist natürlich, ob diese Milizen oder die Leute, die dahinter stehen, das wirklich besser machen würden. Die gehen jetzt sehr gewalttätig vor. Sie haben Schulen geschlossen oder gar in Brand gesetzt. Sie haben Sicherheitskräfte ermordet. Sie haben Menschen entführt und Lösegelder erpresst. 530.000 Menschen aus dieser Region sind mittlerweile auf der Flucht, entweder in andere Teile Kameruns oder in Nachbarländer. Und je länger der Konflikt dauert, desto mehr werden aus diesen Milizen natürlich, also verselbstständigt sich das so in eine Richtung Banditentum, die dann nur noch versuchen, sich selbst zu finanzieren. Ich habe aber auch mit einem Journalisten gesprochen von der Tageszeitung Le Jour, die durchaus regierungskritisch ist. Er heißt Jules Romuald Conlac und er sagt, also man sollte diesen Aufstand trotz allem nicht grundsätzlich verteufeln.
Ich glaube, dass die Leute, die da Forderungen aufstellen und sich beklagen, nicht der Logik eines Krieges oder einer Destabilisierung Kameruns folgen, wie es die Regierung glauben machen will. Es ist nur eine Frage des Wohlergehens. Die Leute wollen besser leben. Sie wollen keine Menschen töten und sie wollen Kamerun nicht zerstören.
Ja, und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, was jetzt auch je länger der Konflikt dauert, desto schwerer zu unterscheiden ist, wo sind militante Separatisten, denen im Grunde es auch so ein bisschen egal ist, wie viel verbrannte Erde sie da hinterlassen und wo sind Menschen, die einfach nur ihre Rechte einfordern und besser behandelt werden wollen.
Und wie reagiert jetzt die Zentralregierung Kameruns eben auf diese Separatisten? Sie haben gesagt, der Präsident ist schon seit 37 Jahren an der Macht, hat wahrscheinlich kein Interesse an einer Separation dieses Landesteils.
Genau, das ist also ganz klar die Position. Die Zentralregierung hat einfach auch sehr lange überhaupt nicht reagiert, obwohl sich da dieser Protest ja durchaus erstmal friedlich formierte. Und erst im Grunde auf internationalen Druck, nachdem das Thema bei den UN wurde und anderswo auch von der EU eine ziemlich klare Stellungnahme kam, wurde überhaupt was gemacht, nämlich ein Dialogangebot formuliert. Das hat dann der Premierminister auch in die anglophonen Landesteile überbracht. Und er hat da gesagt,
pour les problèmes politiques.
Was die politischen Probleme angeht, hat mir der Präsident diese Botschaft mitgegeben. Er hat als Staatschef geschworen, die Einheit des Landes zu bewahren. Deswegen steht eine Trennung nicht auf der Tagesordnung. Aber sonst kann jeder andere Punkt diskutiert werden.
Nun ist es natürlich ein bisschen schwierig, mit Separatisten zu diskutieren, ohne über Separation zu diskutieren. Also dieses Dialogangebot hat auch bisher keinen Widerhall gefunden und das scheint noch nicht die Lösung zu sein.
Ja, was kann denn jetzt eine Lösung bringen? Also der Konflikt war ja schon bei der EU oder bei den Vereinten Nationen Thema. Sollten die alten Kolonialmächte hier aktiv werden oder muss das Kamerun intern lösen?
Ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, dass die kamerunische Regierung sich auf einen ernsten Dialog eben ohne Vorbedingungen einlässt. Und ich glaube, dazu ist sie nicht fähig, ohne äußeren Druck und auch ohne Vermittlung. Es gab durchaus Angebote auch von der katholischen Kirche und anderen Religionsgemeinschaften, da so eine Mittlerrolle einzunehmen. Aber da auf dieses Angebot wurde noch nicht mal reagiert. Das heißt, ich glaube, der Druck muss wirklich von außen kommen. Und gleichzeitig muss die Einigung, aber eine Einigung unter den Kamerunern sein. Dass der Einfluss von außen insgesamt in dem Konflikt auch ein Problem ist, muss man nämlich auch im Sinn haben. Auch die Rebellen, die Separatisten werden eben ganz stark von der Diaspora im Ausland ferngesteuert. Und also da muss man schon schauen, dass das nachher eine Lösung ist, die in Kamerun und für Kamerun und mit den Kamerunern funktioniert und nicht irgendwo an internationalen Verhandlungstischen ausgehandelt wird.
Und wenn das nicht bald geschieht, dieser Konflikt schwelt ja schon eine Weile. Es sind schon fast 2000 Menschen gestorben, 500.000 auf der Flucht. Droht dann hier ein Bürgerkrieg demnächst?
Na, es ist ja sozusagen schon eine Art Krieg zwischen den Sicherheitskräften und den Separatisten. Ein Bürgerkrieg im Sinne von, dass wir dann zwei verfeindete Gruppen haben, die sich da gegenüberstehen im ganzen Land, das, glaube ich, ist so schnell nicht die Gefahr. Also trotz der Radikalisierung der vor allem anglophonen Bevölkerung geht nicht wirklich ein Riss durch die Gesellschaft. Ich habe mit mehreren anglophonen Kamerunern gesprochen und gefragt, habt ihr denn Rassismus erlebt? Wie werdet ihr behandelt? Und die sagten so, nee, auf der Bevölkerungsebene ist das eigentlich alles in Ordnung. Also wir verstehen uns durchaus als ein Land und eine Bevölkerung. Das Problem ist wirklich die Regierung und sind die Behörden. Also von der Polizei haben sie dann zum Teil Diskriminierung erfahren. Und die frankophonen Kameruner, die sind jetzt auch nicht da mit Feuer und Flamme dabei und sagen, wir müssen ein Land bleiben, sondern die ignorieren diesen Konflikt eher. Also ich glaube, ein Bürgerkrieg wird es noch nicht.
Ja, und rückblickend, wir haben uns ja heute in der Weltzeit hier beschäftigt, eben mit der Kolonialgeschichte auch Kameruns. Welche Fehler haben denn die Kolonialmächte in Kamerun auch begangen, um eben diesen blutigen Konflikt jetzt quasi auch zu befördern?
Na, da kann man natürlich ganz von vorne damit anfangen, dass eine Kolonialherrschaft, die keine Demokratie und keinen Rechtsstaat zulässt, sondern auf Ausbeutung fußt, natürlich nicht dazu beiträgt, dass spätere Konflikte irgendwie friedlich gelöst werden und vielleicht auch diese zentrale Regierung, die glaubt, dem ganzen Land etwas vorschreiben zu müssen, dass das auch ein Erbe aus der französischen Kolonialzeit ist, das lässt sich, glaube ich, auch nicht leugnen. Die Vernachlässigung durch die Briten schon dieses anglophonen Landesteils ist da bestimmt ein Grund. 1961 gab es dieses Referendum, wo die Anglophonen entscheiden durften, ob sie zu Nigeria oder zu Kamerun wollen. Da gab es eben nur die Wahl zwischen diesen beiden. Damals gab es nicht noch die Option, wir werden unabhängig. Das Verbot der Landessprachen und die wahnsinnige Förderung eben von Französisch als einziger Verständigungssprache im frankophonen Teil, wodurch sich dann die Anglophonen benachteiligt fühlen. Das sind alles so Faktoren, die da ganz bestimmt mit rein gespielt haben. Gleichzeitig finde ich, ist es immer schwierig, nur die Kolonialzeit für sowas verantwortlich zu machen. Es ist natürlich auch ganz viel in Kamerun danach schiefgelaufen. Allein schon diese Tatsache, dass die Zentralregierung so lange diesen Konflikt ignoriert hat oder einfach Oppositionelle nur weggesperrt hat, ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor dabei.
Einschätzungen von Anne-Françoise Weber über Kamerun und die Kolonialgeschichte. Vielen Dank.
Gerne.
Ich bin André Zanto, danke fürs Zuhören. Und wenn Sie jetzt Rückmeldungen, Kritik oder Ideen für Themen uns schicken wollen, können Sie das gerne machen an weltzeit@deutschlandradio.de. Und morgen, da bleiben wir auf dem afrikanischen Kontinent und kümmern uns um das Spannungsverhältnis von Artenschutz und Menschenschutz hier im Podcast der Weltzeit.